Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Ein dicker Lidstrich und die Beehive-Frisur, der Bienenstock, waren ihr Markenzeichen. Die britische Soul- und Jazzsängerin Amy Winehouse gehört zum sogenannten Club 27, denn sie starb früh im Jahr 2011 im Alter von nur 27 Jahren. So wie auch Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Kurt Cobain. Sie wuchs in einer jüdischen Familie in London zusammen mit einem Bruder auf. Die Eltern trennten sich, als sie 9 war. Ihr Leben, ihre Leidenschaft gehörte der Musik. Der Soul der 60er Jahre war für sie Inspiration. Ihr Leben war voller Höhen und Tiefen. Sie komponierte und schrieb die Texte für ihre Songs aus dem Erleben heraus. Drogen, Alkohol und auch eine verhängnisvolle Liebe gehörten ebenso dazu wie der große musikalische Erfolg. In dieser Folge der Hörbühne möchte ich Ihnen nun Love Amy vorstellen, die große Amy Winehouse Tribute Show, die aus einer Idee von Thilo Wolff heraus entstanden ist. Er ist Winehouse-Fan, Pianist, Komponist, Arrangeur und Bandleader. 2017 bist du auf dieses Buch gestoßen von Mitch Winehouse, Amy, My Daughter. Und das muss so eine Art Initialzündung gewesen sein für alles, was danach kam. Also was hat das mit dir gemacht?
Es hat mich, wie soll ich sagen, erleuchtet, weil Mitch ist ja durchaus in der öffentlichen Wahrnehmung eine umstrittene Figur. Ne? Bei manchen ist er der böse Vater, der Amy da reingetrieben hat. Und dieses Buch spricht eine ganz andere Sprache. Und ich bin selber Vater einer Tochter. Und so wie Mitch in diesem Buch schreibt, habe ich sehr viel Gefühl eines Vaters für eine Tochter erlebt, die man vielleicht nur rauslesen kann, wenn man wirklich weiß, was das bedeutet. Dann denke ich mir, ja, so schlimm kann er eigentlich gar nicht sein. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber das Entscheidende war, eben am Ende des Buches habe ich erfahren, dass er ja aktiver, professioneller Sänger ist und eben diese Big Band-Alben am Markt hat. Die habe ich mir sofort geladen. Ich war damals im Urlaub und die fand ich richtig gut. Und dann hatte ich echt Lust drauf, den mal einzuladen. Habe ihm eine Mail geschrieben, er hat geantwortet und so sind wir zusammengekommen. Das war quasi die parallele Geschichte zu der Idee, über Amy Winehouse mal eine Show zu machen. Und dass ich das Buch gelesen habe, war ja aufgrund der Tatsache, dass ich darüber nachgedacht habe. Na, aber da ist dann plötzlich eine ganz andere Verbindung zu Mitch entstanden.
Klingt verrückt, klingt eigentlich ganz einfach. Also ich rufe den mal an und er meldet sich.
Es ist im Leben oft einfach, ja, hat sofort geantwortet.
Die Geschichte aus der Perspektive des Vaters heraus kennenzulernen, hat ihn also tief berührt und so kam das Projekt ins Rollen. Als Uraufführung in Kooperation zwischen der Wavehouse Entertainment GmbH und dem Theater Heilbronn wird Love Amy nun in Heilbronn gezeigt. Das Buch stammt von Kevin Schröder, einem der bekanntesten deutschen Musical-Autoren. Regie führt der Sänger, Schauspieler und Tänzer Gaines Hall. Neben Thilo Wolff werde ich auch mit ihm sprechen, außerdem mit der Jazz- und Soul-Sängerin Johanna Iser, die in der Hauptrolle zu sehen und zu hören sein wird. Und last not least hatte ich auch Gelegenheit zum Gespräch mit Mitch Winehouse himself. Mein Name ist Katja Schlonski, seien Sie herzlich willkommen. Im letzten Sommer war es, da konnte man Mitch Winehouse, den Vater von Amy, Thilo Wolff und auch die Sängerin Johanna Iser gemeinsam in Heilbronn auf der Bühne erleben. Also ihr pflegt mittlerweile ja eine Freundschaft, muss man glaube ich so sagen, die auch musikalisch ist. Es gibt ein gemeinsames Album, Swinging Cole Porter. Da habt ihr euch gefunden.
Da haben wir uns tatsächlich gefunden. Da haben wir die Liebe zur Big Band Musik in einer völlig neuen Art und Weise verarbeitet. Also da haben wir wirklich alles neu geschrieben, sind sehr namhafte Arrangeure beteiligt und da haben wir die Musik völlig neu interpretiert. Und Mitch hat eine unfassbar jugendliche Stimme und eine unfassbar schöne Art, diese Musik zu singen.
Ist in dieser Zeit auch die Idee entstanden, also dieses Projekt zu machen, Love Amy?
Das war eine parallele Entwicklung. Ne? Also eigentlich war am Anfang die Idee zum Projekt, dann kam das Buch und dann kam die Zusammenarbeit mit Mitch und dann ist die Idee mit der Amy Winehouse Show ein bisschen in den Hintergrund getreten und irgendwann kam das wieder nach oben. Also das waren so zwei Stränge, die sich da gefunden haben.
Wie geht man um mit einer Legende? Man muss ja sagen, Amy Winehouse ist eine Legende mittlerweile. Wie würdigt man sie, ohne ihr womöglich auch zu nahe zu treten?
Indem man sie nicht versucht zu kopieren. Man kann sie zitieren, man kann ihr eine Referenz geben. Wir sind sehr darauf bedacht, dass Johanna, die ja in die Rolle der Musik schlüpft, auch Johanna Iser bleiben kann. Also was wir auf keinen Fall wollen, eine Sängerin verdrehen, dass sie jetzt nur noch Amy Winehouse singt. Es wird Momente in der Show geben, wo sie das tut. Das gehört zur Inszenierung. Aber wir werden sehr viel Johanna Isa hören in der Show.
Und damit Sie eine Idee davon bekommen, wer Johanna Isa ist und wie sie klingt, dürfen Sie gleich mal kurz reinhören. Ohne Anspruch auf Perfektion, beim Theaterfrühstück war sie nämlich zu erleben in einer Art Probensituation. Mit dem Stück You Know I'm No Good von Amys zweitem Album Back to Black, mit dem sie ihren großen Durchbruch feiern konnte. Von Gaines Hall, dem Regisseur von Love, Amy in Heilbronn, möchte ich wissen, gab es sowas wie einen roten Faden? Habt ihr da eher die Musik in den Mittelpunkt gestellt oder eben auch Amys Lebensgeschichte oder eben beides gleichberechtigt verwoben?
Also wirklich, wir versuchen einfach die verschiedenen Genren und Epochen von der Musik, die Amy beeinflusst hat, zu nutzen, zu verwenden, um quasi die Geschichte von Amy zu erzählen und ihren Weg zu ihrer eigenen Kunst, die es dann geworden ist am Ende.
Wie ist dein persönlicher Zugang zu Amy Winehouse?
Ich mag ihre Musik sehr gerne. Ich habe mich bei weitem nicht so viel damit auseinandergesetzt wie Johanna. Ich fand sie einfach wahnsinnig spannend, auch weil ich selbst eine Vorliebe zu den alten Girlgroups aus den 60s habe, so Motown und The Supremes und The Rondells. Als ich Amy das erste Mal gesehen habe mit ihrem Beehive, Hochsteckfrisur und diese Outfits und so, ich dachte, das ist eine coole Sache, was ist das denn? Und dann habe ich die Musik gehört und ja, also absolut. Und dann, als ich mich mehr hineingetaucht habe, fand ich total spannend natürlich. Und man hört so viele Klischees und Stereotypen und Vorurteile von diese armen Künstlern, die immer so in den Untergrund gezogen werden mit Drogen und Alkohol und bla. Aber da gibt's natürlich so viele tausende Gründe und Geschichten dafür. Und das finde ich ganz spannend an das Buch, was Kevin uns geliefert hat, dass es quasi dieser Zwiespalt zwischen die Liebe zur Kunst, aber auch die Liebe zur Familie und dass also Musik war nicht das Einzige, was sie im Leben hatte.
Also ihr wollt ganz gezielt alle diese Vorurteile auf gar keinen Fall bedienen?
Nein, wir versuchen uns dagegen zu streben. Ja.
Du hast dich sehr intensiv, Johanna, mit Amy Winehouse beschäftigt. Also sie hat dich sehr stark beeinflusst.
Ja, das hat sie. Im Studium war sie eine der prägendsten Figuren für mich. Also ich habe Jazz studiert und mich natürlich mit den Jazzsängerinnen und dem Jazzsängern der damaligen Zeit auseinandergesetzt, aber ich bin so ein Revoluzer und ich stehe auf Menschen, die alte Dinge neu erfinden, und das hat Amy Winehouse mit dem Jazz einfach gemacht. Die hat ihn wieder salonfähig gemacht, genau wie zum Beispiel Jamie Cullum. Menschen, die ja in meinem Hörumfeld einfach präsent waren, und Amy auch mit ihrer Stimmfarbe, das lag mir auch sehr und ich habe es immer genossen, ihre Songs zu interpretieren, aber auch zu hören, sie zu studieren als Mensch, zu verstehen, wer sie ist, what's behind the curtain, weil sie war deutlich zerbrechlicher als das, was man so am Anfang von ihr gesehen hat, und das kam immer mehr dann natürlich raus. Letztendlich ganz spannende Persönlichkeit, großartige Sängerin, großartige Stimme, und ich konnte da in meiner Studienzeit auch sehr viel lernen, ja, durch die Beobachtung, und ich glaube, das habe ich mein Leben lang gemacht, dass ich beobachtet habe und wahrscheinlich auch unterbewusst nachgeahmt habe, wie der Mensch eben lernt.
Ja. Was hast du noch alles entdeckt, behind the curtain, wie du sagst?
Ja, eben diese kleinen Dinge, wie sie Musik zum Beispiel versteht, wie sie da rangeht, wie sie in Arbeitsprozesse geht zum Beispiel, dass sie nur autobiografisch schreiben kann, und wenn eben nichts autobiografisch passiert, dann kommt der Druck der Plattenfirma, aber Amy konnte nicht liefern, weil sie hatte ja nichts zu erzählen oder war mit anderen Dingen beschäftigt, oder ihr Verständnis über Männer, wie sie das auch, Vater oder auch ihre eigenen Beziehungen, und auch man sagt, sie war so. Und so fühle ich mich tatsächlich auch. Also ich fühle mich manchmal ihr sehr nah, weil sie war eine alte Frau im Körper einer jungen Frau. Und ich kann das oft nachvollziehen, auch wenn ich mich nicht so verhalte. Aber ich fühle mich manchmal auch so wie eine alte Seele. Und durch ihre Texte schreibt sie schreibt sie genau das sich eigentlich aus der Seele in Kombination mit ihrer Autobiografie. Und das ist super spannend.
Hast du da nicht auch einen Höllenrespekt gehabt? Da sind ja große Fußstapfen, in die du da trittst.
Ich bin, nenne es naiv oder blauäugig, ich spüre das nicht, weil ich immer neugierig bin. Ich würde Angst oder Respekt, also Respekt habe ich immer natürlich, das ist klar, aber ich würde irgendwie Angst oder Druck ersetzen durch persönliche Neugier, weil ich einfach liebe, mich auszuprobieren oder selbst zu spüren in Dingen, in Kontexten. Und da ist eben kein Tribute im Sinne von Kopie, sein wird, Gott sei Dank, was ich sehr schätze auch, und dass das so auch gewordet wird und verstanden wird. Ich sehe eigentlich das Ganze nur als wonderful playground, auf dem wir tanzen und singen und spielen dürfen und die Menschen daran erinnern dürfen, welche wundervollen Musikstile es gibt und in Verbindung mit dieser Künstlerin, die so genial ist, aber es ist ja nichts, was ich eins zu eins so wiedergeben muss und etwas erfüllen muss, sondern was viel spannender ist, können wir etwas kreieren, was einzigartig daraus entsteht.
Kannst du uns das noch ein bisschen genauer beschreiben, wie du dich ihren Stücken eben auch genähert hast?
Naja, also wenn ich ihre Stücke singe, dann passiert es durchaus, dass ich die Farbe, was ich je nach Stil auch mache, schon annehme. Ja, also dass ich schon automatisch in den Stil, was ich auch beim Jazz gelernt habe, ich habe zum Beispiel so gern Jazz-Songs wahnsinnig gern soulig gesungen und dann haben meine Jazzlehrer immer gesagt, das darfst du nicht, du musst das schon so genretechnisch erfüllen. Dann habe ich mich angepasst und so auch wurden die Noten gemacht im Jazzstudium und ich habe früh verstanden, okay, du musst dich an die Regeln halten, was mir sehr schwer fällt als Mensch. Und mein Ohr macht es aber automatisch, das heißt auch bei Dialekten. Ich falle sofort in Stile, genauso wie musikalisch. Das heißt, für mich ist es schon so ein automatisierter Synchronisationsprozess, irgendwo reinzugehen in ein Stück von einem Künstler. Und gleichzeitig bin ich gespannt auf das Experiment, wer bin ich in dieser Szenerie und wie darf ich da auftreten und gerade in den Stücken, wo ich mich freier bewegen kann, was darf ich zeigen? Und das wird für mich auch aufregend und auch große Fragezeichen. Der Identifikationsprozess dahinter ist spannend.
Frag nochmal Gaines, was du dazu sagst. Ja,
ich habe gerade heute ein langes Treffen gehabt mit Kevin Schröder, unser Autor. Und genau über dieses Thema haben wir auch viel auseinandergesetzt und darüber gesprochen, wann singt sie in ihre Stimme, in die Johanna-Stimme und wann in der Stimme von Amy. Und das werden wir ganz, ganz klar setzen und uns entscheiden müssen durch das Probenprozess, wo sind die Momente, wo sie wie Amy klingt und wie ist sie einfach die Musik und eine Sängerin, die die Musik verkörpert. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend sein. Das ist mein Job, das klar für das Publikum auch zu machen. Wieso passiert das dann auf einmal? Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Was für Thiele Wolf als musikalischer Leiter ganz, ganz wichtig war, du hast vorhin nochmal gesagt, explizit, ihr wolltet kein Musical machen.
Nein. Das hat auch ganz, ganz klare rechtliche Gründe, weil die Rechte für Musicals sind von Mitch Weinhaus an andere Institutionen verkauft. Das sind Dinge in Amerika geplant. Na, da müssen wir natürlich darauf Rücksicht nehmen. Aber wir haben gesagt, okay, wie können wir uns denn die Musik von Amy Winehouse annehmen in einer ganz anderen Weise? Und da hat eben der Buchautor Kevin Schröder einen sehr schönen Weg gefunden, der unglaublich ins Herz geht und der sehr charmant ist und der einen auch berührt. Ich habe wirklich beim Lesen des Skripts hatte ich schon oft Gänsehaut.
Verrätst du uns den Weg?
Naja, indem wir zwei Figuren installieren, nämlich die Figur der Musik und die Figur von Black. Die Figur der Musik verliebt sich in Amy. Und es gibt aber auch den Gegenspieler, den Black, der sie natürlich zu der dunklen, zu der hedonistischen Seite rüberziehen möchte. Und beide kämpfen um Amy. Und das hat natürlich auch oft humorvolle Aspekte. Also wir wollen jetzt auch in der Tragik, die diese Geschichte birgt, wollen wir schon das Publikum auch gut unterhalten.
Johanna Ise ist im Stück also nicht Amy, sondern sie ist die Musik, die sich in die junge Sängerin verliebt. Und dann gibt es noch diesen dunklen Gegenspieler namens Black, der Nöte und Ängste in Amys Leben verkörpert und von Arlen Konietz gespielt und gesungen wird. So wird die ganze Lebensgeschichte von Amy erzählt. Zwischen beiden Polen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, wird Amy Winehouse immer wieder hin und her gerissen, so wie es wohl auch in ihrem realen Leben war. Mit Mitch Winehouse, seinerseits Big Band Crooner, habe ich über Amy gesprochen.
You love Jazz, you love Swing.
Du liebst Jazz und Swing und deshalb kam deine kleine Tochter Amy auch sehr früh in Kontakt mit Musik. Sie hörte deine Platten. Was für Musik war das? Wie erinnerst du dich daran?
How do you remember this?
Well, as I say, you know, in our house, there was all music, Wie gesagt, unser Haus war offen für Musik. Rock, Beatles, Stones. Sie liebte Ella Fitzgerald und Dinah Washington, Tony Bennett, Frank Sinatra. Sie hörte ganz unterschiedliche Arten von Musik, schon als Baby, weißt du?
Hast du ihr Schlagzeugspielen beigebracht? Du sagtest, sie spielte Schlagzeug und andere Instrumente.
Well, I didn't show her to play the drums. She could teach herself very quickly.
Ich habe es ihr nicht beigebracht, sie hat es sich selbst beigebracht. Mein Sohn spielt Gitarre und sie lernte innerhalb von 2 Tagen in einer Band Trompete spielen. Nicht brillant, aber ganz gut. Sie war begabt. Ihre Mom Janice hat 4 Onkel, die Profimusiker sind. Auch da hat sie ihre Musikalität her. Sie war auch eine gute Tänzerin, eine Step-Tänzerin und Schauspielerin. Das Singen kam erst später.
And an actress, but singing wasn't apparent until she was older.
Her main ihr Hauptding war aber die Musik. Sie hat eigene Songs geschrieben.
Yeah.
Die Musik, die in Love Amy in Heilbronn zu hören sein wird, stammt nur in Teilen von ihr selber. Auch vieles von dem, was Amy gerne hörte, wird dabei sein, wie Janis Joplin oder Lou Reed. 3 Backup-Sängerinnen und Sänger sind mit von der Partie. Sarah Finkel, Juliane Schwabe und Lennart Olafsson kennt man aus dem Heilbronner Ensemble. Thilo Wolffs Band sitzt mitten auf der Bühne und zum Gelingen der Show werden ganz sicher auch 2 Tänzerinnen und 2 Tänzer beitragen. Projektionen entführen uns nach London. Und damit bin ich wieder bei Mitch Winehouse, mit dem ich noch einmal über seine Tochter Amy sprechen möchte.
She finally found her own style.
Sie hat schließlich ihren eigenen Stil gefunden, in beidem, in der Musik und in der Art zu leben. Als Vater ist es schwer gewesen, sie fliegen zu lassen.
It was not easy to let her fly.
No, the whole family was close.
Sie war eng mit der ganzen Familie, aber sie wollte weg. Als sie mit ihrem ersten Album Geld verdiente, verließ sie ihr Zuhause. Sie mietete eine eigene Wohnung, zusammen mit einem Freund. Da gab es nichts zu beklagen, sie war nicht mehr 4. Sie konnte tun, was sie wollte. Es ging ihr gut. Sie verdiente Geld mit Komponieren.
She can do whatever she chooses to do. But she was fine. You know, she was getting on with writing music and it was difficult. I wasn't living at home at the time because her mum and I had divorced many years before. She'd come and stay with me, even.
Mir ging es damals nicht gut. Ihre Mama und ich waren seit Jahren geschieden. Aber sie kam trotzdem zu mir und blieb oft übers Wochenende. Es gibt Leute, die sagen, ich hätte nach der Trennung für sie nicht mehr existiert und das sei gut so gewesen. Aber das ist lächerlich. Ich habe meine Kinder zur Schule gebracht, zum Fußball, in die Schauspielschule. So war das immer.
Take them to football at the weekend, take Amy to drama school. That's how it was always.
Auch die Liebe zu Blake Fielder Civil, mit dem Amy von 2007 bis 2009 verheiratet war, konnte ihm nicht gefallen, denn Blake war auch auf Drogen. In ihren Stücken erzählt sie unter anderem davon.
The songs Amy wrote, they always
die Songs, die Amy schrieb, sie erzählen uns von ihrem Leben, von ihren Erfahrungen. Als liebender Vater, wie dicht warst du da dran? Es gab ja viel Dramatisches in ihrem Leben.
Well, I listen to the songs.
Hör die Stücke. Ich erinnere mich an alle Umstände, bei Rehab vor allem. Das passierte alles in meinem Haus. Und sie ging zur Kur für 2 Stunden, kam dann zurück. Sie war in der Lage, in den Songs alle ihre Lebensumstände zu beschreiben. Ziemlich unglaublich.
Aber in der Erinnerung bleibt sie für Mitch Winehouse vor allem als unglaubliche Musikerin präsent.
So you went on.
Ihr habt gemeinsam auf der Bühne performt. Was bedeutete dir das?
This mean to you?
Well, it was great, you know. But I mean, if I was doing a show in London and she was in London, she'd come to every show, and I'd say to her, listen.
Das war großartig. Ich meine, der Vater gibt eine Show in London. Sie war noch unbekannt und kam, und ich sagte, ich singe 6 Songs, dann darfst du mit auf die Bühne. Nach dem ersten Song war sie da, ziemlich dreist. Aber der Saal kochte, alle liebten es. Denn wir sangen Fly Me to the Moon und Body and Soul und anderes. Unprofessionell, ungeprobt. Es war toll. Wir haben ein paar Videos davon. Es waren wundervolle Zeiten. Was gibt es Schöneres, als mit der Tochter auf der Bühne zu stehen?
They were wonderful times. I mean, what could be better than performing on stage with your daughter? It's great.
After her death in
Nach ihrem Tod 2011, im Alter von nur 27 Jahren, hast du ein Buch geschrieben, Aimee, meine Tochter. Was war deine Intention? Was wolltest du der Welt über Aimee erzählen?
About Aimee.
What I wanted to do, I wanted to let them know what her relationships were.
Ich wollte über ihr Verhältnis sprechen, zur Familie und zu ihren Freunden, wie großzügig sie war, wie sie Menschen geholfen hat. Wir waren zum Beispiel auf St. Lucia und sie sagte mir, bring Geld mit. Da war jemand am Strand mit einem Zusammenbruch, vielleicht einer Blinddarmentzündung, und sie wollte ihn in die Klinik bringen. Es gibt dort kein Gesundheitssystem, er wäre gestorben. Wir brachten ihn in die Klinik und sie besuchte ihn jeden Tag.
If that happens in St. Lucia, there's no national health service, they die. So we picked him up, we took him to the hospital and she visited him every day and she took in the tourist resort ship where she was.
Oder sie hat sich in unserem Tourist Resort auch um die Pferde gekümmert, damit die Touristen und die Inselkinder reiten konnten. Sie war ein toller Mensch, großzügig und liebevoll. Das wollte ich sagen. Ich habe es nicht geschrieben, damit die Leute denken, der war ein toller Vater. Das weiß ich, aber ich wollte, dass die Leute wissen, wie sie war.
Not for my benefit. I did it because I wanted people to know what she was like.
Geschichten über Aimee Winehouse erzählt von ihrem Vater Mitch, der auch an der musikalischen Show in Heilbronn im Hintergrund mitgewirkt hat. Sein Buch Aimee, My Daughter war schließlich die Initialzündung für das Projekt Love Aimee. Und nun gegen Ende der Probenphase treffe ich Regisseur Gaines Hall noch einmal.
Jetzt ist es kurz vor der Premiere. Wie fühlt sich das an? Was hat sich da getan?
Es fühlt sich wahnsinnig gut an, weil die Arbeit einfach wunderbar gewesen ist. Wir haben ein tolles Ensemble, wir haben eine tolle Energie, alle ziehen mit und wollen einfach das Allerbeste daraus herausholen, aus dem Stoff, aus den Liedern, aus der Geschichte. Ich weiß, wie es ist, da oben zu stehen, sei es singen oder tanzen oder spielen, und man ist verletzbar und man braucht Zuversicht und braucht Sicherheit, und ich versuche das wirklich in jeder Probe, in jedem Moment dem Ensemble das zu geben. Das hilft natürlich, die Kreativität frei zu lassen.
Und Thilo Wolf hat mittlerweile seinen Platz am Flügel auf der Bühne eingenommen.
Es muss alles aus vielen Puzzleteilen ein großes Ganzes geben. Wo steht der? Wie fühlt sich das für dich an?
Das ist ja der spannende Prozess, wenn eben, wie du richtig sagst, die Puzzleteile langsam zu einer Einheit werden. Man arbeitet an den verschiedensten Baustellen, da werden die Arrangements geschrieben, da werden die Sänger geprobt, das Orchester wird geprobt, das Licht konzipiert, die Projektionen programmiert. Und jetzt kommt der Punkt, wo alles zusammenwächst. Das ist natürlich eine ungeheure Faszination. Die Rahmenbedingungen, da stecken wir nicht drin. Und umso schöner ist es zu sehen, dass hier wirklich überall an allen Stellen große Motivation herrscht, hier wirklich eine tolle Show auf die Bühne zu stellen.
Ist denn das, was du ursprünglich im Sinn gehabt hast, kannst du jetzt schon sagen, das löst sich so ein?
Das löst sich mehr als ein. Es ist eigentlich viel besser geworden, als ich mir jemals vorstellen könnte. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir halt so ein tolles Team haben, gerade mit Gaines, mit Kevin, der ein fantastisches Libretto geschrieben hat, der das wirklich sehr intelligent und schön auch auf den Punkt gebracht hat, dass wir mit diesen ganzen Leuten so eine wunderbare Geschichte hier auf die Beine stellen können. Also ich freue mich total.
Bleibt noch Johanna Iser. Wie geht es ihr nun in der Endphase der Probenarbeit für Love Aimee?
Jetzt steckt ihr mittendrin in der Arbeit. Hat sich das eingelöst bislang, was du dir alles erhoffst? Wie fühlt sich das an?
Besser als gedacht. Also ich hatte noch nie so eine Produktion, wo ich wirklich lange an einem Standort bin und so viele verschiedene Eindrücke. Also ich lerne Theater. Ich lerne jetzt, wo ich stehen muss. Es gibt Zahlen, es gibt ein riesiges, ja, eine Bühnenetikette, und es ist so, so spannend. Und was mich vor allem sehr glücklich macht, ist die Menschen außenrum. Es ist bisher alles so wunderschön harmonisch. Es ist ein tolles Team, tolle Menschen, tolle Künstler. Natürlich auch eine tolle Inszenierung, das Bühnenbild, die Choreografie. Also ich könnte aktuell nicht glücklicher sein. Ich finde, wir haben das auf einen sehr kurzen Zeitraum für die Produktion, der angesetzt war, doch sehr weit gebracht, ja, oder sehr, sehr harmonisch sehr weit gebracht. Und ich kann immer noch nicht mehr ganz vorstellen, wie sich jetzt am Schluss alle Stricke zueinander fügen werden, zu einem wundervollen Gesamtkonzept. Und ich denke, das bedeutet Vertrauen und Freude, dass es hier für jeden einen Profi gibt, der das macht. Der eine macht das Licht und der andere macht das. Ja.
Du hast hier beim Theaterfrühstück von deinen persönlichen Gänsehautmomenten auch gesprochen. Also es gibt tatsächlich Lieblingsmomente, die du in dieser Revue hast. Hat sich das eigentlich insgesamt eingelöst? Also dieses Konzept, dass man sagt, man hat da diese beiden Gegenpole, die Musik und Black und Amy ist irgendwo dazwischen, beide Seiten kämpfen um sie.
Das ist schön, auch quasi aus der Vogelperspektive auf sie zu schauen, in der Rolle der Musik. Und ich finde, es ist ein sehr stimmiges Konzept. Ich war am Anfang schon neugierig, ob das so rüberkommt. Aber ich glaube, wir haben den Spagat ganz gut geschafft. Und ob das dann für das Publikum Gänsehaut wird oder nicht, das wage ich nicht anzuzweifeln. Ich hoffe es. Aber ich glaube, da wird jeder seinen persönlichen Moment finden. Für mich gibt es definitiv viele Momente mit Gänsehaut.
Welche sind das? Verrätst du es uns?
Ja. Tatsächlich der Moment auch, wo wirklich wir Amy begleiten musikalisch ins Jenseits, was ein sehr zerbrechlicher, filigraner, sehr intimer Moment ist und der auch so dargestellt wird. Das ist Wahnsinn. Das berührt mich sehr. Aber es berühren mich auch die Momente, wo man sie in ihrer Kraft sieht. Ja, oder wo wir darüber sprechen, wer sie wirklich ist und was ihr Leben gezeichnet hat. Also es gibt, ich würde sagen, energetische Gänsehautmomente und es gibt auch ganz viel fürs Herz.
A Song for You. Vom posthum erschienenen Amy Winehouse-Album Lioness Hidden Treasures wäre solch ein Gänsehautstück. Hier noch ein kleiner Höreindruck, ein paar Takte mit Johanna Iser und Thilo Wolf am Klavier. Vielleicht geht es ja Johanna Iser auch ganz ähnlich, wie Mitch Winehouse es erzählt. Vielleicht ist Amy bei den Auftritten immer ein bisschen dabei.
I feel her on stage with me, just like in real life. She comes to me at night.
Ich fühle, sie ist bei mir auf der Bühne, Glück meines Lebens. Sie besucht mich nachts. Ich spüre ihre Vibrations, ihr Sein. Ich glaube an das Leben nach dem Tod, ans Weiterexistieren. Und das fühlt sich an wie ein Kribbeln am ganzen Körper. Das ist stark. Und ich weiß, sie ist da, wo sie immer war.
And I know she's with me. And she's really strong now. So she's here, she's right here, where she always was.
Love Amy. Eine Hommage an die großartige Sängerin Amy Winehouse. Zu sehen im Theater Heilbronn, Regie Gaines Hall, musikalische Leitung Thilo Wolf, in der Hauptrolle Johanna Iser. So viel diesmal von mir im Podcast Hörbühne. Bereits in der kommenden Woche erscheint die nächste Folge, rechtzeitig vor der Premiere der Komödie Kardinalfehler von Alistair Beaton und Dietmar Jacobs, in Szene gesetzt von Jens Kerbel. Die wirft einen satirisch bissigen Blick auf scheinheilige Kirchenmänner und ihr Ringen um den Machterhalt. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihre Katja Schlonski.